Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir machen heute einen Ausflug in die USA und sprechen da über Batterien und E-Autos. Und dazu haben wir einen ganz tollen Gast eingeladen. Patrick stellt ihn gleich vor. Aber vorher drücken Sie noch mal bitte auf Abonnieren und bewerten Sie doch gerne unseren Podcast in Ihrer Podcast-App.
Ja, Daniel, wir haben die Beste von allen, und zwar Dr. Veronica Wright. Grüß dich.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Veronica, du bist Batteriewissenschaftlerin, du bist YouTuberin, du bist Unternehmensberaterin und du bist jetzt auch Gründerin der sogenannten Electrification Academy. Kommen wir später in diesem Podcast drauf zu sprechen. Das ist eine B2B-Wissensplattform für die Batterie- und die Elektrifizierungsbranche. Da versuchst du, Unternehmen zusammenzubringen und ja zu schulen im Bereich Batterie und Elektrifizierung. Ja, springen wir direkt in den US-E-Automarkt. Veronica, wir haben natürlich so ein gewisses Bild im Kopf, wie ihr Amerikaner das da drüben im Moment so auszuhalten habt, frage ich mich. Wie viele E-Autos sind grundsätzlich auf amerikanischen Straßen jetzt schon unterwegs und wie schnell wächst der Markt da drüben?
Ich lebe jetzt seit 5 Jahren ungefähr in den USA und habe jetzt dementsprechend schon einiges miterlebt, fahre auch schon, seitdem ich hier lebe, elektrisch. Und beobachte das natürlich auch sehr. Wenn man sich ein bisschen mit den Zahlen jetzt beschäftigt, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs und haben ein Wachstum von mehr als 10% gegenüber vom Vorjahr. Also wir sind im Verkaufszahlen Q1 ungefähr bei 350.000 E-Fahrzeugen. Insgesamt aktuell sind wir bei ungefähr, je nachdem, welchen Daten man glaubt, 7-10% von Neuwagenkäufen in den USA gesamt sind elektrisch. Wir haben jetzt aber auch einiges vor uns, also Q3 und 4, und die Zukunft wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so rosig aussehen, weil auch unsere Steuergutschrift, die wir hier ja immer bekommen haben in den letzten Jahren, nicht mehr anfällt. Daher wird sich das sehr, sehr stark, glaube ich, auch auf die Zahlen auswirken.
Jetzt wissen wir, die USA sind riesig und die Bundesstaaten auch sehr divers aufgestellt. Gibt es denn da irgendwelche Vorreiter bei den Bundesstaaten, was die Elektromobilität angeht?
USA kann man niemals über einen Kamm scheren. Wir haben ja so viele verschiedene Staaten und jeder Staat ist wirklich einfach ein für sich existierendes System. Und auch was E-Mobilität und E-Fahrzeuge angeht, ist das so. Also Kalifornien ist natürlich da komplett führend. Wir haben da über 1 Million registrierte E-Fahrzeuge. Das ist mehr als die nächsten 7 Staaten danach. Warum ist das so? Weil jeder Staat eigentlich für sich, also zusätzlich zu diesem Gesamt-Federal-Tax-Credit, den wir bekommen haben, quasi seine Zucker, seine Anreize je nach lokaler Politik ausgibt. Und in Kalifornien ist das einfach sehr, sehr, sehr massiv. Ich lebe selbst in Wisconsin, da gibt es keine extra Zuckerl. Und genau, andere Staaten, die jetzt quasi nach Kalifornien folgen, wäre jetzt Florida und Texas, Washington. Was zu mir jetzt noch am nächsten ist, ist Illinois mit Chicago. Illinois hat ungefähr 90.000 im Vergleich von über 1 Million E-Fahrzeugen in Kalifornien. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich über die gesamte USA.
Jetzt haben wir ja in den letzten Monaten gesehen, dass Tesla immer weiter zurückfällt, leider. Gibt es da diesen Elon Musk-Effekt auch irgendwie in den Vereinigten Staaten? Kann man den sehen, dass die Leute tatsächlich weniger Teslas kaufen, weil da an der Spitze jemand steht, der sehr umstritten ist?
Ja. Also auf jeden Fall, dieser Elon-Effekt ist natürlich sehr, sehr spürbar. Die Amerikaner, muss ich sagen, habe ich auch gelernt, sind da eh ganz gut, dass man eigentlich auch in Freundeskreisen und Familien nicht über diese Themen spricht. Das inkludiert jetzt mittlerweile Tesla und Elon Musk. Wenn wir auf die Zahlen schauen, ist es spürbar. Die Zahlen sind auf jeden Fall nach unten gegangen. Also ist noch immer Marktführer Tesla mit, glaube ich, 45-46%, hat aber abgenommen. Ich habe mir jetzt auch ganz kurz die Zahlen angeschaut. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal 3 Jahre zurückgehen, zur selben Zeit waren wir bei 66%, jetzt sind wir bei 46. Wenn wir jetzt einfach mal ein paar klassische Verdächtigte, wie zum Beispiel Ford und GM, Ford waren bei 7%, haben abgenommen, sind jetzt bei 5 über 3 Jahre. GM General Motors hat sehr stark zugenommen. Also ja, da hat sich einiges getan und wir werden das auch sicher noch weiterhin so sehen, was ich sagen kann, weil ich ja wirklich hier wohne. Ich glaube, es hat nicht nur Auswirkungen auf die Neukäufe von Tesla, aber du siehst wirklich, auch so wie es, glaube ich, in den Medien auch teilweise präsentiert wird, Menschen wirklich überkleben die Tesla-Logos und so weiter. Also das passiert tatsächlich, ja.
Wie unterscheiden sich denn Stadt und Land da bei den Amerikanern, was jetzt E-Autos angeht? Also hier in Deutschland hat man ja so das Phänomen, dass ja auch durchaus in Dörfern oder Kleinstädten viele sich eine PV-Anlage aufs Dach setzen und dann sagen, na, dann ist E-Auto eigentlich jetzt auch der nächste logische Schritt. Ist das in den USA auch so?
Man hat natürlich in den Städten immer noch ein dichteres Ladenetz und mehr Adoption, aber es ist sehr ähnlich. Ich selbst habe ja auch so vor einigen Jahren Solar am Haus und dieses Laden zu Hause und auch das Angebot, was es rund ums Laden zu Hause gibt, das wird immer mehr. Und ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Das Einzige, was halt jetzt natürlich auch passiert, dieser Federal Tax Credit, den wir für E-Fahrzeuge hatten, hatten wir auch für Solar. Beides geht weg. Das wird massiv auf die Menschen einen Einschnitt machen.
Hier in Europa, du weißt es, du kommst aus Österreich, haben wir jetzt ja eigentlich so ein bisschen die Debatte, dass wir relativ viele öffentliche Ladepunkte haben und eigentlich das Problem ist, dass diejenigen, die zu Hause nicht laden können, eigentlich einen Nachteil haben, öffentlich zu laden, weil es so teuer ist. Aber im Grunde genommen haben wir genug öffentliche Ladepunkte. Wie ist das denn in den USA? Gibt es da genügend Ladesäulen, Ladepunkte im öffentlichen Leben?
Es gibt Bereiche, wo das definitiv noch nicht genug ausgebaut ist. Was eine massiv gute Sache war letztes Jahr, ist, bei uns in den USA war es ja tatsächlich so, dass ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Ford-Auto, ich konnte nicht bei Tesla, bei den Superchargers laden. Das ging einfach nicht, technisch nicht. Und das hat sich jetzt verändert. Das hat sich im letzten Jahr verändert, dass man jetzt prinzipiell mit jedem Fahrzeug auch bei jeder Ladestation generell laden kann. Man braucht dann den richtigen Adapter, aber zumindest das ist schon mal massiv anders, hat auch auf mich persönlich Einflüsse und ist definitiv viel, viel besser als vor kurzem.
Kannst du da kurz nochmal ausholen? Das ist ja was ganz Spannendes, was da irgendwie passiert ist mit diesen Ladestandards. Also machen wir mal so einen Rückblick, 12 Monate, was ist da passiert?
Tesla führt ja, wie wir wissen, in dieser Industrie und sind auch mit ihrer eigenen Ladeinfrastruktur in den Markt gegangen. Und das bedeutet auch quasi, der Adapter, den man braucht und wirklich ins Fahrzeug reinsteckt, ist so für Tesla gewesen. Währenddessen Ford, GM, alle anderen Hersteller eben diesen anderen Standard folgen. Das heißt, es gab wirklich separate, alles andere als Tesla und Tesla-Ladestationen. Und du konntest nicht bei beiden laden. Und jetzt über die letzten 1,5 Jahre gab es immer wieder Gespräche und es gab nach und nach mehr Autohersteller, die gesagt haben, okay, sie adaptieren sich jetzt oder passen sich an dem, was bei Tesla passiert. Dadurch gibt es eine Übergangslösung, wo wir jetzt mit so Adaptern zur Ladestation noch dazugehen. Und am Ende des Tages bei den neuen Fahrzeugen wird das jetzt schon so installiert, dass es wirklich nur noch einen Connector gibt, der dann für alle passt.
Wenn sich jetzt der Staat aus der Förderung der E-Mobilität so komplett zurückzieht, du hast ja sehr, sehr viel Kontakte zu Autobauern, aber auch Zulieferern und so weiter, also der gesamten Industrie im Prinzip, die da mit drin hängt. Wie ist denn da gerade die Stimmung und vor allem, was hat man da vielleicht auch für Strategien jetzt schon, wie man dem Ganzen begegnen will?
Massive Unsicherheit. Unsicherheit, warten. Man weiß es nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin ja auch noch sehr, sehr, sehr tätig in Europa, war jetzt auch vor kurzem wieder 5 Wochen in Europa und war dort auf Konferenzen. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Das Verhalten und die Stimmung ist rund um die E-Mobilität, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen hier in den USA, aber definitiv politische Unsicherheit, Preissensibilität, noch immer Skepsis. Und ich persönlich sehe keine Strategie. Also das sehe ich auch als riesengroßes Problem. Ich sehe zu wenige Menschen, Unternehmen, die jetzt eigentlich wirklich noch eine Idee haben, wie das funktionieren kann.
Ja, dystopische Ausblicke. Veronica, wir springen jetzt mal in die Autostrategien, beziehungsweise wir fangen mit den Zellcheminen der US-Autobauer an. Liebes Publikum, wenn Sie in der Zeit schon mal auf die Electrification Academy Seite gehen möchten, finden Sie unter dem Podcast, können Sie nebenbei mal so aufmachen, wenn Sie Lust haben. Veronica, sprechen wir über die Zellcheminen der E-Autobauer. Da ist wahrscheinlich auch so NMC, also das Nickel-Mangan-Kobaltoxid gegen das Lithium-Eisenphosphat LFP so stark. Status quo. Hast du da irgendwelche Daten für uns? Was sagen die E-Autobauer dir, wenn sie dir Einblick geben?
Es war ja immer so, dass wir in der E-Mobilität aus der Ecke NMC kommen, weil es einfach hohe Energiedichten sind und das hat sich so etabliert von Anfang an, obwohl LFP ja immer schon da war und auch für Energiespeicher dort, wo die Energiedichte nicht so relevant ist, auch immer schon verwendet wurde. Über die Zeit wissen wir alle, rund um NMC gibt es diese kritischen Rohmaterialien, die verwendet wird, was irgendwie Einfluss hatte, hey, können wir eine Alternative für E-Mobilität schaffen? Und andererseits obwohl in öffentlichen Rahmen energiedichte Reichweite natürlich irgendwo immer noch ein Thema ist, aber haben die Autohersteller auch bemerkt, dass es mit LFP auch ausreichend ist, sozusagen. Wenn wir jetzt Zahlen anschauen, sind wir bei 55-66% NMC, gefolgt von LFP bei 40-45% und der Rest teilt sich dann wirklich auf die Feinheiten wie Natrium-Ionen, Festkörper, Lithium, Schwefel, Batterien auf.
Da hätte ich gerne nochmal eine Nachfrage. Und zwar habe ich vor kurzem gelesen, dass GM sich jetzt irgendwie auf LMR konzentrieren will. Das hatten wir bisher hier im Podcast noch nie, diese Abkürzung. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was dahinter steckt und warum die auch diesen Schritt jetzt gehen.
Öffentlich sprechen sie darüber, aber du findest auch nie irgendwo Details dazu. Also es ist offenbar eine Chemie, die Mangan dann eben sehr stark drinnen hat. Und alles, was sie eigentlich bisher preisgeben, ist, dass es da ein sogenanntes Joint Venture gibt, was ja eine Strategie ist, die wir hier in USA sehr stark sehen, die sich rund um GM damit beschäftigt und da eben auch nochmal in den Markt hineingehen will.
Diese Zahlen, die du gerade genannt hast mit der Marktaufteilung LFP und NMC, sind ja ganz interessant. Kannst du trotzdem eine gewisse Dynamik abschätzen bzw. sagen, ob es Unternehmen, in Klammern vielleicht Tesla, Klammer zu, da speziell vorantreiben, diesen LFP-Markt?
Also ich würde sagen, dass das eigentlich über den Kamm geschert in dem Fall über USA so ist. Also ich sehe jetzt nicht speziell Autobauer hier in USA, die mehr tun als andere. Also ich sehe das eigentlich über alle hinaus, dass LFP sehr, sehr stark, dass es in die Richtung geht, was ein großes Problem ist, weil, wie wir ja wissen, alles, was wir für eine LFP-Batterie brauchen, eigentlich zunehmend oder hauptsächlich aus China kommt. Und da wir auch diese, was sich nennt, eine Steuergutschrift wieder, 45 Times Production Tax Credits war auch so ein US-Steueranreiz, der mit dem Inflation Reduction Act eingeführt wurde, da der jetzt auch wieder wegfällt. Und das war auch insbesondere Solar, Wind, Batterie, Inverter, kritische Mineralien, um in den USA zu fördern. Das kombiniert damit, dass eigentlich alles, was man für LFP braucht, fast alles aus Asien kommt, ist ein großes Problem.
Ja, kommen wir mal zu den Zellformaten. Jetzt wissen wir, dass Tesla da diese zylindrischen Zellen sich darauf festgelegt hat. Wie sieht das denn bei den anderen Autobauern aus?
Das ist eigentlich ganz spannend in USA. Wie wir wissen, hat Tesla von Anfang an auf zylindrische Zellen gesetzt. Die lassen sich gut skalieren, haben auch eine gute Lieferkette in dem Sinn und lassen sich auch gut integrieren. Und da kommen wir her, wenn man auch so Unternehmen wie Lucid und Rivian anschaut, wissen wir alle, die sind auch alle am Zylindrischen. Im Unterschied zu Europa ist, was danach kommt, eigentlich alles Pouch statt prismatisch. Das hat jetzt wieder damit zu tun, dass eben die prismatischen Zellen alle aus China kommen. Das heißt, was wir eben in USA sehen, ist eigentlich eine Dominanz auf zylindrische und auf Pouch-Zellen.
Das ist ja total spannend. Ich kann mich dran erinnern, als du das vor 2 Jahren oder einem Jahr hier mal angekündigt hast. Direkt davor haben wir mit den Kollegen von VW gesprochen, die gesagt haben, ich gebe das jetzt mal so ungefähr wieder, es wird sowieso alles Richtung prismatisch gehen. Jetzt stellt sich offenbar raus, dass Pouch tatsächlich auf dem US-Markt sich weiter etabliert. So höre ich das raus.
Ja, ich glaube, wir haben auch schon öfters drüber gesprochen und ich bekomme immer wieder die Frage, ich sehe einfach nichts in dieser gesamten Industrie, was zeigen würde, wir können uns mal auf ein Zellformat einigen. Also genau, nein. US-Hersteller bevorzugen zylindrische und Pouch, weil prismatische Zellen einfach eindeutig von asiatischen Firmen dominiert werden.
Jetzt hast du ja auch ganz viel mit diesen Autobauern zu tun. Wenn es da um Zellformate geht, sag mal ganz kurz, vielleicht gibt es uns so einen Einblick in diesen Tische, Verhandlungstische. Da geht es um Effizienz, um Kosten und vor allem wahrscheinlich irgendwie Kühlsysteme innerhalb des Packs. Oder wie stelle ich mir das vor?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube gar nicht, dass wir da so sehr auf wie effizient die Integration im Fahrzeug schauen, sondern einfach wirklich über, wie skalierbar kann ich produzieren und kosteneffizient. Und eben auch die gesamte geopolitische Situation ist zu betrachten. Also in dem Fall eben Richtung Integration wissen wir alle, dass das unterschiedliche Dinge bedeutet, je nachdem, ob wir pouch, prismatisch oder zylindrisch, da gibt's überall Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, dass die Entscheidungen nicht aus dieser Seite kommen.
Es ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil bei diesen Rundformaten, da denke ich immer daran, dass wenn man die so nebeneinander assembliert in der Impact, dann sind da halt Freiräume.
Das ist eigentlich was Gutes, wenn man in Richtung Sicherheit denkt. Wenn man Richtung Feuer und Thermal Runaway, das ist ja quasi das thermische Durchgehen der Zellen denkt, das ist ja relativ unwahrscheinlich, aber passiert oftmals von einer Zelle. Und wenn du dir das vorstellst, das ist eine zylindrische Zelle, dann gibt es fast keine Berührungspunkte zu den nächsten Zellen, um die auch weiterhin aufzuwärmen und damit so eine Kettenreaktion zu beschleunigen. Wenn du an prismatisch und Pouch denkst, sind die eigentlich in direkten Kontakt zueinander. Das heißt, was mit einer Zelle passiert, lässt sich sehr schnell und leicht auf die nächsten übertragen. Das heißt, Freiräume sind was Gutes im Sinne Sicherheit. Deswegen wird auch bei prismatischen und zylindrischen Zellen werden Materialien zwischen die Zellen eingebaut, um quasi das zu vermeiden.
Das hattest du, glaube ich, mal von der Firma Kia erzählt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Kia, genau, zum Beispiel, ist ein Beispiel, die verwenden keine zylindrischen Zellen. Aber die haben ein sehr, sehr gutes System. Ich glaube, was wir besprochen haben, war Richtung Reparatur und Wiederauseinandernehmen von dem Gesamtpack. Also Kia in meinen Augen und Hyundai, die verwenden ja die gleiche Plattform, sind da wirklich Vorreiter, was es betrifft, wenn ich ein Problem habe mit dem Pack, dass ich das einfach öffnen kann, einfach Zellen oder in dem Fall Module herausnehmen kann und wieder neu hineingeben kann. Es ist ja im Falle Tesla und zylindrisch und ich sprühe einen Schaum rein, nicht der Fall.
Jetzt wissen wir aus vergangenen Gesprächen mit dir, dass du Festkörperbatterien eher ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Es gibt aber jetzt auf dem amerikanischen Markt doch einige Startups wie Factorial, QuantumScape, Amprius, Solid Power auch noch, die genau daran arbeiten. Kannst du da mal kurz ein Update geben? Wie sieht's da gerade aus? Stehen die kurz vor dem Durchbruch oder ist das eher so, wie du das prognostiziert hast, dass sich das doch ein bisschen zieht?
Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich wirklich schon drauf, wie sich das über meine Karriere entwickeln wird. Weil dazu hatte ich wirklich von Anfang an eine Meinung, aber ich bin Physikerin und wenn die Fakten mir irgendwie was anderes zeigen, dann sage ich auch, okay, nee, war eine falsche Einschätzung. Ich bin tatsächlich immer noch bei meinem Punkt geblieben und ich habe auch nichts gesehen in der Entwicklung von Festkörperbatterien, wo ich mir denke, okay, das löst das Problem. Ich war auch letztes Jahr im August, jetzt kommt die wieder auf der Solid State Battery Konferenz in den USA. Das ist eigentlich die Konferenz, wo man hingeht, um da auf den neuesten Stand zu sein. Und habe dort eigentlich nichts gesehen, was mich irgendwie von einem anderen überzeugen würde. Ein großes Problem, das ich nach wie vor sehe, ist, wenn wir Semi-Solid-State-Batterien haben, haben wir noch immer einen Flüssiganteil des Elektrolyts. Das heißt, ich kann noch immer das Problem des Thermal Runaway und Feuers haben, obwohl das immer verkauft wird, als dass wir das nicht mehr haben. Wenn wir dann Richtung wirkliche Festkörperbatterie denken, sehe ich immer noch aktuell das Integrationsproblem. Also wenn wir dann wirklich Zellen aneinander bauen und die dann wirklich beim Laden und Entladen sich ausdehnen und gleichzeitig so einen hohen mechanischen Druck brauchen, ist das einfach ein massives Integrationsproblem und ich sehe keine Ansätze da draußen, die das wirklich lösen. Ich sehe guten Willen und etwas gute Forschung in Richtung, okay, schauen wir nochmal auf der Mikrostruktur bei den Materialien, vielleicht können wir eine Kombination finden, wo sich das ausgleicht. Aber insgesamt bin ich immer noch super, super skeptisch und möchte wirklich Zuhörer einfach nur aufmerksam machen, dass das Festkörperbatterien ist nicht die Lösung, die wir in den nächsten Jahren am Markt sehen und schon gar nicht in der E-Mobilität, meiner Meinung nach.
Wow, also das sind ja tatsächlich mal Worte, du hast sie seit eh und je gesagt. Das widerspricht einigen Forschern hier im Podcast. Ich denke da zum Beispiel an Frau Rupp, die hat gesagt, es wird in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall dazu kommen, dass wir die All-Solid-State-Battery auch im Bereich E-Mobilität sehen. Wir bleiben gespannt, wenn es dazu was Neues gibt, immer im Geladen-Podcast. Liebe Zuhörer, jetzt sprechen wir über Gigafactories in den Vereinigten Staaten, Veronica. Wir wissen, Tesla hat natürlich diese Gigafactories jetzt schon in Produktion. Aber wie sieht's grundsätzlich aus, das große Bild?
Echte US-Hersteller von Zellen sind tatsächlich ausbaufähig. Fast alle großen Werke, und ich glaube, es sind für 2025 aktuell wieder 13 Gigafactories in Bau oder in Planung, sind Joint Ventures, ja, mit südkoreanischen oder japanischen Zellproduzenten. Das heißt wirklich, ja, wir haben Tesla, aber darüber hinaus passiert jetzt nicht so viel, wo ich sage, okay, da ist wirklich etwas Führendes, wirklich was aus Amerika kommt und kein Joint Venture ist.
Es gab ja in der Biden-Administration schon so die Strategie, gerade was Batteriezellen, aber auch die Autos und so weiter dann angeht, das alles in USA zu lokalisieren oder zumindest eine sehr, sehr geschützte Lieferkette zu etablieren. Wie ist denn da gerade der Stand? Also wie sieht das aus, wenn wir uns jetzt die komplette Lieferkette auch wirklich Rohstoffe anschauen? Funktioniert das im Moment schon oder ist das noch im Aufbau? Oder sehen wir jetzt gerade wieder, dass das im Prinzip mit der neuen Administration wieder so ein bisschen zurückgeschraubt wird, diese Bemühung?
Ja, großes Problem. Also da waren wirklich gute Ansätze dabei zuvor. Momentan gibt es ja die One Big Beautiful Bill der Trump-Regierung. Wo jetzt eigentlich vieles, was eben 2022 mit dem Inflation Reduction Act eingeführt wurde, wirklich zurückgefahren oder ganz gestrichen wird. Das heißt, das hat schon einen massiven Einschnitt und wird auch weiter so sein, Wegfall von Subventionen. Und ich glaube das immer noch, ganz ehrlich, ich möchte das einfach nur hervorheben, dass einfach die einzelnen Personen, die einzelnen Unternehmen gefragt sind. Es gibt einen Weg, aber man muss sich die gesamte Lieferkette anschauen. Und wenn man sich die heute anschaut, da kann man auch ChatGPT dazu fragen, wird sehr, sehr, sehr klar, dass das gar nicht funktionieren kann, dass wir Zellen herstellen hier in USA aktuell, die wirklich auch diese Zulieferer jetzt von Kathoden, Anodenmaterialien und alles, was darunter liegt, hat. Das funktioniert heute nicht und ich sehe auch nicht genug, das passiert, um das zu ändern.
Das siehst du deshalb als skeptisch an, weil du den Blick auf den Preis hast? Oder sagst du, aus geopolitischer Sicht ist jetzt USA, Kanada beispielsweise auch eher schwierig zu sehen? Weil grundsätzlich die Rohstoffe gibt es doch, die Ingenieure gibt es, die Unternehmen gibt es, Gigafactories könnte man doch auch aufbauen. Oder warum sagst du, das kann nicht klappen?
Es gibt Rohstoffe, aber es gibt nicht genug Unternehmen aktuell, die sich wirklich mit der Produktion der Kathoden, Anoden und alles, was darunter ist, das aktuell alles aus China kommt, beschäftigen. Das heißt, da müsste man jetzt auch nochmal einschneiden. Also Gigafactories kaufen sich ja Anoden- und Kathodenmaterialien ein, aber die müssen wir ja auch irgendwie produzieren. Das heißt, auf dieser unteren Seite der Lieferkette müssen wir massiv jetzt nochmal das aufgreifen und das wirklich starten und weitertreiben. Wir haben eine gute Situation mit Kanada, das ist schon mal ganz gut und ja, muss aber eben gemacht werden. Man muss an den richtigen Stellen sich jetzt hinsetzen und anschauen, wo wirklich was gemacht werden muss.
Ja, und da sind natürlich dann die Autobauer die wahrscheinlich am ehesten dann tatsächlich so Dinge vorantreiben können. Deswegen gucken wir da mal die Strategien an. Tesla schwebt natürlich bei dem Thema über allem. Kannst du uns da bitte nochmal so den derzeitigen Stand, die derzeitige Batteriestrategie von Tesla zusammenfassen? Was ist gerade so deren Ding, was die in Zukunft schaffen wollen? Und vielleicht auch mal einen Einblick geben, wie viel Prozent stellen die denn schon selbst her an den Zellen und wie viel kaufen sie noch ein aus China?
Tesla hat ja den Fokus voll auf 4680-Zellen, sind ja größere Zellen jetzt mittlerweile für bessere Energiedichte und auch Kostenersparnis. Und Tesla war einfach super clever, die machen da jetzt auch wirklich schon lange, das muss man auch dazu sagen. Tesla hat wirklich gute Produktionserfahrung und hat sich eine super Lieferkette aufgebaut, auch über Kanada. Hat massive Produktionsinvestitionen in Texas, in Nevada. Die haben einfach einen Vorsprung in der Sicht und das sehe ich momentan noch von keinem anderen Autohersteller oder eben Zellhersteller. Man kann es auch so vergleichen mit was in China und Asien bisher geschah. Ja, es ist gar nicht so schwierig, das zu tun. Man muss es nur über lange Zeit tun, optimieren und machen. Und das stehen wir halt in USA und auch in Europa einfach hintan.
Jetzt haben wir ja in den USA so eine bisschen besondere Situation. Wir haben eine Reihe von neuen E-Auto-Herstellern. Wir sprechen gleich über Rivian und über Lucid Motors. Und wir haben die alten sozusagen, die eingefleischten Marken, General Motors und Ford. Fangen wir mal mit den neuen an, Rivian und Lucid Motors. Da kennen natürlich auch unsere ja sehr, sehr geübten Hörer diese beiden Marken. Aber für alle, die noch nicht kennen, was würdest du über diese Autobauer sagen?
Ich sehe das genau so. Wenn ich an Tesla denke, dann frag mir gleich danach mal Rivian und Lucid ein, weil die würde ich in die gleiche Kategorie stecken. Sehr innovativ, junge, Startup-like Unternehmen, die wirklich was Neues aufgebaut haben. Wie gesagt, von der Strategie eigentlich sehr ähnlich sind, sich alle auf zylindrische Zellen fokussieren. Und eigentlich Lucid kann man auch sehr stark, finde ich, mit Tesla vergleichen, einfach fokussiert, aber auf Luxussegment. Und auch extrem gut in der Technologie bei Effizienz und Reichweite. Also Lucid steht ja wirklich für über 500 Meilen, glaube ich, von Reichweite. Also das ist wirklich massiv und sehr, sehr beeindruckend, kämpft aber mit Stückzahlen. Also Lucid, wie gesagt, Luxussegment, aber lässt sich halt dann auch nicht so gut skalieren. Rivian Vanne ist eine coole Brand. Rivian hat eben auch dieses junge, moderne Lifestyle. Wir bauen jetzt einen neuen Truck, hat den komplett neuartigen Truck eigentlich auf den amerikanischen Markt gebracht und hat auch eine super, super Strategie gefahren mit Amazon, auch mit diesen E-Fahrzeugen, also mit den wie sagt man da, die Pakete ausliefern. Genau, die fahren tatsächlich bei mir in Wisconsin komplett elektrisch vorbei. Die haben sich auch von dem her sehr, sehr gut aufgestellt und haben jetzt auch neue Modelle. Also die sind in diesem Trucking, Lifestyle, Camping irgendwie Segment für mich einzuordnen. Das sind jetzt diese neuen und die eigentlich sich erfolgreich auf den Markt gebracht haben, finde ich.
Da sind ja auch schon eine Reihe von E-Auto-Bauer pleite gegangen. Kannst du auch gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt wissen wir von dir aber, dass du auch ein Fan von dem Mustang Mach-E bist. Insofern, jetzt sprechen wir mal auch über die alten Autobauer. Wie machen die sich denn?
Amerika ist schon interessant mit diesen alten Automakern oder Autoherstellern, weil da gibt's einfach eine massive Loyalität denen gegenüber. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren wir tatsächlich noch eine komplette Ford-Familie. Mein erstes Fahrzeug war der Mustang Mach-E und wir haben dann auch diesen F-150 Lightning Truck als quasi Familienauto gemeinsam gehabt. Wir sind mittlerweile tatsächlich, haben wir keine Ford-Autos mehr und sind jetzt komplett General Motors GM. Mein Kaufverhalten ist ganz witzig eigentlich, dass das genau das reflektiert, was auch im amerikanischen Markt insgesamt passiert ist. GM hat die Zahlen verdoppelt. Also GM hatte 2022, 2023 Probleme in der Produktion von E-Fahrzeugen, hat jetzt aber massiv aufgeholt und wirklich auch eine kosteneffiziente mehrere Varianten auf den Markt gebracht und kommen extrem gut an. Die holen gerade extrem auf, haben aufgeholt in dem Sinne und Ford hat tatsächlich ein bisschen verloren. Ford war ein bisschen früher dran, hat super Modelle rausgebracht. Ja, da bin ich echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, ich war jetzt vor kurzem wieder im Markt für ein neues E-Auto und habe mich tatsächlich jetzt für GM entschieden.
Ja, das hört sich alles sehr stark auch nach Europa an. Auch hier hat VW in den allerletzten Zahlen jetzt doch plötzlich wieder aufgeholt. Insofern, es bleibt spannend. Liebes Publikum, jetzt sprechen wir über die Electrification Academy von dir, Veronika. Sprich mal ganz grundsätzlich darüber, was möchtest du denn eigentlich mit dieser Akademie erreichen? Ich habe schon gesagt, du willst da irgendwie Unternehmen zusammenbringen. Du möchtest aber auch gleichzeitig das Wissen über Batterien und Elektrifizierung vermehren. Wie und was machst du da genau?
Unser heutiger Podcast heißt ja, glaube ich, Zellstrategie. Und ich bin aber der Meinung und Behauptung, dass wir uns die Frage stellen dürfen, haben wir überhaupt eine Strategie? Verfolgen wir gesamtheitlich in dieser Industrie, sei das jetzt in den USA oder in Europa, verfolgen wir überhaupt eine Strategie? Haben wir genug Personen und auch Unternehmen, die eigentlich gesamtheitlich sich mit dem Thema beschäftigen und wirklich interessiert sind, gesamtheitlich auf die Fakten zu schauen, auf die Prozesse zu schauen, zu bewerten, was ist unsere Strategie? Was muss wirklich gemacht werden, um diese Industrie erfolgreich zu machen? Und meine Behauptung ist, nein, ich glaube nicht, dass es genug Personen und Menschen gibt, die langfristig darauf schauen. Wir haben kurze Initiativen, kurze Fördermittel, kurze Projekte, kurze Hypes rund um diese Themen. Aber ich behaupte, und aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren und auch vielen, vielen Gesprächen, ich hatte jetzt auch letzte Woche ein Gespräch mit Bob Gallien, dem ehemaligen CTO von CATL, wie wir alle wissen, der größte Zellhersteller weltweit. Der ist mittlerweile jetzt in Pension und hat auch wirklich nochmal geteilt, wie er das wahrnimmt. Meine Meinung und die der Electrification Academy ist, wir haben hier nicht genug Strategie und das möchten wir ändern. Also ich möchte mit Electrification Academy, wir sind ja mittlerweile ein größeres Team, diese Anlaufstelle sein, wo das gesamte Wissen, das wir haben in der Industrie, speziell jetzt auch im Bereich Europa, USA, aktuell rund um Batterietechnologie, das wird sich jetzt aber natürlich auch noch über die Zeit erweitern, zusammen sammeln, faktisch betrachten und einfach da sind und auch da sein werden, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Also die Electrification Academy ist eine B2B-Wissensplattform. Kann man sich so vorstellen wie ein Education Space kombiniert mit einem Marktplatz von Unternehmen, die Technologie haben. Und Wie gesagt, starten wir jetzt im Batteriebereich und unser Fokus liegt wirklich auf den Prozessen. Was für einen Prozess gibt es heute und was müssen wir tun? Wo sind die Lücken im Recycling, in der Zellfertigung, in der Batterieentwicklung? Also eigentlich Themen, die hochkomplex sind und eine Reihe an verschiedenen Kompetenzen, an verschiedenen Unternehmen und Personen hat, herunterzubrechen auf die essentiellen Themen. Und ja, ich würde wirklich alle Zuhörer einladen, electrification-academy.com zu besuchen und sich da mal vielleicht einfach damit zu beschäftigen, weil es ist auch komplett offen für alle User und wird auch immer frei verfügbar für alle sein. Mir ist es einfach wichtig, dass wir Prozesse verständlich herüberbringen und dort einfach mal einen Anknüpfungspunkt für alle haben.
Vielleicht kannst du da aber mal ein Beispiel nennen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das noch ein bisschen besser verstehen. Du verbindest oder vernetzt ja da Partner aus der Elektromobilität, aus dem Batteriebereich. Gib uns da doch mal ein ganz konkretes Beispiel.
Ich gebe euch das Beispiel, mit dem ich gestartet habe, und das war die Batterie-Recycling-Welt. Wenn wir heute von Recycling von Batterien in der E-Mobilität sprechen, je nachdem, mit welchem man spricht, spricht man über andere Themen. Und wir haben jetzt wirklich strukturiert aufgedröselt, was das eigentlich bedeutet. Wir müssen mal die Batterien einsammeln und transportieren. Wir müssen analysieren, sind die jetzt noch gut für den Second Life oder werden die eigentlich recycelt? Dann kommen sie eigentlich mal in diesen ersten mechanischen Recycling-Zyklus, wo wir uns mal anschauen, okay, welche Methoden gibt es, diese Batterien dann herunterzubrechen auf die Black Mass und im letzten Schritt eben wirklich diese Rohmaterialien. Und wenn ich jetzt wirklich einfach die Zuhörer einladen darf, dorthin zu gehen, also das ist wirklich ein Beispiel, wie wir sehr generisch jetzt einfach mal herunterbrechen, was muss gemacht werden. In jedem Prozessschritt findet man dann Informationen darüber, was heute passiert, welche Innovationen gibt es dort, welche auch Schlüsselfragen sind am Ende des Tages auch noch offen. Und unser Herzstück jetzt in dem Recycling zum Beispiel auch und auch generell über alle Bereiche ist, dass wir Unternehmen dann auch transparent machen, die Technologien schon heute haben und auch Equipment, Software, Tools und diese Lieferkette eigentlich aufbauen und in diese Prozesse hineinfüttern.
Das klingt für mich so hochspannend. Einerseits hast du mir gerade aus dem Herzen gesprochen, diese ganzen Strategien, sei es national, sei es international, sei es irgendeine thematische Strategie, finde ich, klingt immer so total nebulös und am Ende des Tages weiß jedes Unternehmen gar nicht mal unbedingt, was jetzt der Call to Action ist, was man überhaupt machen soll. Das war ein tolles Beispiel mit Recycling. Jetzt habe ich gerade gehört, dass zum Beispiel Webasto mit dem neuen Startup Scilab zusammenarbeiten möchte in der Batterieproduktion und dann eben, wie man die einzelnen Batterien aus der Elektromobilität wieder einsammelt. Kannst du uns trotzdem noch mal so einen Überblick geben über verschiedene Batteriethemen, wo du jetzt sagen würdest, da bist du genau die richtige Adresse, da kannst du sozusagen die Moderation dieser Bildung der Batterieindustrie in Europa sein. Was sind das für Themen?
Ich möchte noch mal kurz erzählen, dass das nicht ich alleine bin, weil keine Person auf der Welt hat das gesamte Wissen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und deswegen auch die Themen, für die wir als Electrification Academy stehen, sind sehr vielfältig. Und möchte ich auch noch mal kurz erklären, wie die zustande kommen. Und zwar habe ich dann einen Prozess entwickelt, diesen Content überhaupt anschaulich darzustellen, der existiert in dieser Plattform. Und dann arbeiten wir eigentlich gemeinsam mit anderen unabhängigen Experten. Und ein unabhängiger Experte oder Expertin bin nicht einmal ich. Weil so wie ich die definiere, sind das Personen, die das in ihrer Karriere selbst gemacht haben. Das heißt, du hast das Thema Scilab, ist ganz interessant, weil unsere Recycling-Expertin ist Verena Fuchs, die ist auch aktuell bei Scilab. Und die hat in der Vergangenheit eben bei Tesla, bei Northvolt recycelt, ist jetzt auch in einem Recycling-Unternehmen und macht unabhängig davon Beratung. Also ich suche tatsächlich Personen, die eine langjährige Erfahrung genau in diesem Bereich haben, die neutral sind, die vieles ausprobiert haben, die eigentlich reflektieren können und dieses Wissen zusammenbringen können auf eine ganz neutrale Art. So arbeiten wir. Und so haben wir eben bei der Zellproduktion das jetzt aufgebaut, bei der Modulproduktion, dass da immer ein Team an Personen auch international dann eigentlich am Ende des Tages zusammenarbeitet und einfach mal aufschreibt, wo stehen wir und wo gehen wir hin. Und erst dann kann man eigentlich erkennen, wo sind die Gaps, was müssen wir wirklich tun.
Super, tolle Zusammenfassung. Veronika, ich nehme doch mal an, dass geladen jetzt der exklusive Vermarkter von den einzelnen Leuten ist, die du da an Land ziehst. Vielen, vielen Dank für den Talk heute. Liebes Publikum, gehen Sie auf jetzt electrification-academy.com. Verfolgen Sie auch gerne dieses Unternehmen online auf LinkedIn und auf YouTube. Da gibt es ganz, ganz tolle Videos und Zusammenfassungen.
Ja, liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt's dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.